Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext haben wir heute die ersten Verse aus Römer 9. Ich lese bis Vers 13. Römer 9, 1 bis 13. Paulus schreibt: Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist, und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung: Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt: Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Paulus beginnt damit, dass er eine große Trauer, einen unaufhörlichen Schmerz empfindet. Warum? Worüber? Um seine Brüder, seine Volksgenossen. Ich habe mich als erstes gefragt, als ich es gelesen habe, warum kann Paulus sie eigentlich als Brüder bezeichnen? Wir sind doch gewohnt, als Brüder im Neuen Testament, außer den leiblichen, unsere geistlichen Brüder, die mit uns an Jesus Christus glauben, als Brüder und Schwestern zu bezeichnen. Die glauben aber doch eindeutig gar nicht an Jesus. Deshalb hat Paulus ja einen so großen Schmerz um sie und Trauer. Die Tatsache, dass Paulus sie als Brüder bezeichnet, zeigt, sie gehören doch zum Volk Gottes im weiteren Sinne. Sonst könnte er sie unmöglich als Brüder bezeichnen. Wir stoßen auch hier auf die Tatsache, dass es ein Volk Gottes im weiteren Sinne gibt. Im Alten Bund gehört zum Volk Gottes im engeren Sinne nur, wer glaubt wie Abraham. Auch das sehen wir hier ganz deutlich. Im weiteren Sinne gehören allerdings auch die übrigen Kinder Abrahams dazu. Werden wir im Weiteren auch nochmal sehen, auch diese bezeichnet Paulus hier als seine Brüder. Diesen Brüdern, seinen Volksgenossen, ist Paulus so verbunden, in echter, tiefer Liebe verbunden, dass er sich gewünscht hat, für sie verflucht zu sein, weg von Christus. Das ist eine ungeheure Aussage. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt verstehen können, wie Paulus, also ich habe darüber nachgedacht, wäre ich bereit, für irgendjemand anderen mein Heil in Christus in die Waagschale zu werfen? Ewig verloren zu gehen, zu sagen: Herr, schmeiß mich ewig in die Verdammnis, damit der oder die gerettet werden können. Paulus hat eine so große Liebe zu seinen Volksgenossen des Volkes Israel, dass er dazu bereit wäre, dass er sich's gewünscht hätte. Wenn dieser Weg des Heils für seine Brüder möglich wäre, würde er sein eigenes Heil dafür in die Waagschale werfen. Wie groß muss diese Liebe sein? Paulus weiß, dass das so eine ungeheure Aussage ist, dass sie einfach nur unglaublich klingt. Und deshalb fängt er gleich an in diesem Vers 5, Vers 1, gleich in diesem Kapitel. Ich sage die Wahrheit in Christus, bevor er überhaupt sagt, was er sagt. Betont er schon, es stimmt, was jetzt kommt. Nicht nur sein irdisches Leben, nein, auch sein Heil und seine Ewigkeit würde Paulus drangeben. Weil das so unglaublich klingt, völlig überzogen und überdreht, rahmt er diese Aussage mit mehreren nachdrücklichen Bekräftigungen ein. Die ganzen Verse 1 bis 5 sind sowas wie eine feierliche Schwurformel. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, mein Gewissen im Heiligen Geist bezeugt. Wir sehen, er ruft als Zeugen auch zwei Personen der göttlichen Dreieinheit an, Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und er bekräftigt und beendet die Ausführungen, Vers 5, Amen. Es ist gewisslich wahr, was ich sage. Es kommt aus tiefstem Herzen. Paulus treibt eine große Last um. Seine Brüder, die mit Angehörigen seines Volkes Israel, lehnen Jesus auf breiter Front ab. Dabei ist Jesus doch die Verheißung und die Erfüllung des alten Bundes. An all denen aber, die Jesus nun ablehnen, geht die Erfüllung des alten Bundes und der damit verbundene Segen Gottes vorbei. Aber sie gehören doch zum auserwählten Volk. Und damit stellt sich die Frage, was ist nun mit der Erwählung Israels? Israel hat seinen Messias verworfen. Hat Gott damit auch sein Volk Israel verworfen? Und wie sieht es dann aus mit diesen unzähligen Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat und von denen viele noch auf ihre Erfüllung warten? Sind die damit alle hinfällig geworden? Das ist das große Thema von der Erwählung und Verwerfung Israels, das Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 gründlich aufarbeitet. Und hinter dieser Frage steht auch für uns im Neuen Testament natürlich im Neuen Bund die bedrängende Frage, ist das Triumphlied der Gerechten, das wir immer wieder anstimmen dürfen, dass wir Anteil haben am Sieg Jesu, den er für uns am Kreuz vollbracht hat, ist das manchmal nicht zu vollmundig? Müssten wir das nicht mit viel mehr Fragezeichen versehen? Freut sich der, der auf Gott vertraut, nicht vielleicht zu früh auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen? Können Umstände eintreten, die diese Verheißungen wieder zunichte machen? Und wir hatten ja diejenigen, die unter uns ein Losungsbüchlein haben, drin lesen, in den ersten Tagen dieses Augustmonats schon etliche großartige und ermutigende Verheißungen. Schon allein der Monatsspruch für den August, ich habe mich gefreut, als ich die neue Seite umgeschlagen habe, stand da ganz oben drauf. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Psalm 30, Vers 12. Oder am Freitag die Zusage, ich, der Herr, behüte den Weinberg. Der Weinberg ist ja das Volk Gottes, der Weinberg ist die Gemeinde, auch unsere Gemeinde. Gilt diese Verheißung, ich, der Herr, behüte den Weinberg und begieße ihn immer wieder, damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Jesaja 27, 3. Oder der Wochenspruch für den heutigen Israelsonntag. Das Wort aus Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und dazu ebenfalls für heute noch die Verheißung aus Jesaja 43, Vers 5. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Was für Verheißungen. Was für Verheißungen. Aber wie sieht dagegen die Wirklichkeit aus? Das bewegt den Paulus im Blick auf Israel. Sein Volk scheint verworfen. Kann uns wirklich nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen und von seiner Fürsorge? Israel lebt doch offensichtlich getrennt von Gott, blind für sein Tun. Es hat seinen Messias und Heiland abgelehnt. Ein Ausleger, den ich gelesen habe, sagt, es geht in Römer 9 bis 11 im Grunde gar nicht um Israel, Es geht um die Frage nach Gottes Treue. An der Israel-Frage hängt die Treue Gottes und damit auch unsere Glaubensgewissheit. Was will er damit sagen? So wie sich Gott seinem Volk Israel verhält, beispielhaft, exemplarisch, wie er es am Beispiel der Ehe gezeigt hat, so verhält er sich jedem Einzelnen gegenüber. Ich habe es immer wieder im Blick auf Ehescheidung gesagt, ist ja auch in frommen Kreisen heute ein ganz heißes Thema. Kann eine Ehe vor Gott gültig aufgehoben werden, die einmal gültig vor Gott geschlossen wurde? Meine Antwort in Bezug auf Israel: Wenn mir jemand anhand der Heiligen Schrift nachweisen kann, dass Gott irgendwann einmal bereit ist, seinem Volk Israel die Ehetreue zu kündigen, den Ehebund aufzulösen gegenüber seinem Volk, dann bin ich bereit zu akzeptieren, dass man nach der Bibel auch Ehen wieder trennen kann. Aber ich kann es bisher nicht erkennen. Gott hat ohne Wenn und Aber an seinem Ehebund mit diesem ehebrecherischen Volk festgehalten. Ganz deutlich am Propheten Hosea, der ein ehebrecherisches Weib heiraten muss, das wieder in den Ehebruch geht und Gott sagt ihm, hol sie zurück. Und an diesem ganzen Verhalten, das dem Hosea unsägliche Lasten auflädt, macht Gott aber deutlich, so gnädig bin ich, so gehe ich in Liebe nach, selbst wenn ihr in schwerer Weise versagt habt. Aber ich bin bereit, euch immer wieder zurückzuholen und anzunehmen. Meine Treue steht unverbrüchlich. Können Gottes Verheißungen aufhören? Das haben wir als Lesung in diesem einen Vers gehört. Sollte Gott etwas gesagt haben und es nicht tun? Ich erinnere mich an manche Gespräche mit reformatorischen, durchaus bibeltreuen Theologen, aber wir haben von der Reformation her auch in gläubigen Kreisen eine breite Linie drin, die sagt, weil Israel den Bund gebrochen hat und den Messias verworfen hat, ist auch der alte Bund praktisch für Israel zu Ende. Israel spielt nur noch so weit eine Rolle, soweit es auch selber zum Glauben an Jesus kommt und damit Teil der Gemeinde wird. Als Volk ist Israel Geschichte, Vergangenheit. Ich habe immer gesagt, Brüder, bei aller Liebe, das kann unmöglich sein. Es gibt im ganzen Alten Testament eine so breite Fülle an Verheißungen für Israel, die noch nicht erfüllt sind. Ich habe daraufhin, ich weiß immer wieder im Hintergrund dieser Gespräche, mal den ganzen Propheten Jesaja durchgelesen. Und ich habe gestaunt, es gibt praktisch keine Seite, kein Kapitel im Buch des Propheten Jesaja, wo nicht von der unverbrüchlichen Treue Gottes seinem Volk gegenüber die Rede ist. Egal, was sie getan haben, der Herr sagt, ich werde euch strafen, ich werde euch zurechtweisen, ich werde euch zerstreuen, ihr werdet meinen Zorn zu spüren bekommen, in allen Schattierungen. Aber es kommt die Zeit, da werde ich mich euch wieder voller Gnade und Erbarmen zuwenden. Ich werde euch wieder sammeln. Und ihr sollt spüren, dass ich euer Gott bin und ihr sollt mein Volk sein. Und da können wir praktisch alle kleinen, die ganzen Propheten, die großen und auch fast alle kleinen durchgehen. Und das spielt eine ganz große Rolle. Sollten all diese Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind, einfach Schall und Rauch sein, sollte Gottes Treue durch unsere Untreue aufgehoben sein. Unmöglich. Auf diesem Hintergrund zählt Paulus nun zunächst in den Versen 1 bis 5 den geistlichen Reichtum auf, der Israel gegeben ist. Israel lebt in einem sagenhaften geistlichen Reichtum. In kurzen Begriffen, die wir uns ein kleines bisschen anschauen, benennt Paulus diese Juwelen, die Israel in seinen Schatzkammern hat. Die Sohnschaft, das erste Juwel, deren die Sohnschaft ist, Vers 4. Sie sind Söhne des Reichs, alle, die zu Israel gehören. Aber das rettet sie nicht. Da kommen wir schon auf die Dramatik. Matthäus 8, 11 und 12 sagt Jesus, es werden viele von Osten und Westen kommen und werden mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische liegen im Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Ich weiß nicht, ob euch beim Lesen dieses Verses jemals die ungeheure Dramatik dieser Aussage aufgefallen ist. Fremde, Heiden, von Osten und von Westen, irgendwoher, die kein Mensch gekannt hat, weit außerhalb des Volkes Gottes, die werden mit Abraham, Isaak und Jakob, den Vätern der Verheißung, den Stammvätern Israels, zu Tische liegen. Im Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches, die werden hinausgeworfen. Die Söhne des Reiches, eben jenes Reiches, in dem die Heiden von Osten und Westen zu Tisch liegen, diese Söhne werden hinausgeworfen. Dabei sind sie doch Erben als Söhne jenes Reiches. Es ist ihnen als Abrahams Kindern zugesagt. Es ist ihnen in Abraham, Isaak und Jakob zum Besitz und Eigentum gegeben. Das alles beinhaltet der Begriff Sohnschaft und Söhne des Reiches. Sie gehören zu diesem Reich, aber sie werden eines Tages nicht drin sein, sondern draußen in der äußeren Finsternis. Ihnen gehört die Sohnschaft und damit das Erbe, aber sie besitzen nichts davon. Warum? Weil der Glaube fehlt. Der Glaube, der allein alle geistlichen Besitztümer mit Leben erfüllen kann. So haben sie ein großes geistliches Kapital, aber dieses Kapital bleibt tot. Hat ganz viel auch mit der Frage der Taufe zu tun. Ich erinnere mich an meine landeskirchliche Zeit, wo es immer wieder auch um die Frage der Taufe zu Auseinandersetzungen kam. Ich erinnere mich, ich hatte Vagaturvertretung in einer ganz frommen Gemeinde. Und da saßen ganz fromme Brüder als Kirchengemeinderäte. Und da sollte ich ein Kind taufen, wo die Eltern definitiv mit dem Glauben nichts am Hut hatten. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Es geht nicht. Wo keine christliche Familie ist, keine christliche Erziehung ist, ist auch eine Säuglingstaufe. Ich will das Thema nicht grundsätzlich, nur am Beispiel aufzeigen. Nicht zu verantworten. Auch wenn man sonst meint, verantworten zu können, da geht es einfach nicht. Und dann kam das Argument, und deshalb sage ich es. Jetzt kamen meine frommen Kirchengemeinderäte und haben gesagt, aber was kann das Kind dafür, wenn seine Eltern nicht glauben? Wir dürfen doch dem Kind dem Segen Gottes nicht vorenthalten, nur weil seine Eltern ungläubig sind. Um diesen Gedankenfehler geht es mir nur. Wo liegt der Gedankenfehler? Ich habe meinen frommen, gestandenen Brüdern sagen müssen, liebe Brüder, wir enthalten dem Kind gar nichts vor. Denn wo kein Glaube ist, kann auch kein Segen empfangen werden. Taufe ist kein Automatismus. Das ist ja das Schlimme an vielen Tauflehren, als wären sie automatisch durch den bloßen Vollzug Heilsweg und Heilszueignung. Nein, völliger Quatsch. Wo kein Glaube ist, da bleiben alle geistlichen Besitztümer totes Kapital und nützen gar nichts. Das ist etwa so, als würden wir ein großes Haus erben mit riesigen Kellern. Und diese Keller sind voll mit Kostbarkeiten für Leib und Leben, die man sich nur denken kann. Stellt euch also so eine Villa vor mit 15, 20, 30 großen Räumen und alles voll unterkellert. Und alle Keller sind rappelvoll. Kartoffeln, Obst, Getreide, Eingemachtes, die besten Weine und dazu noch ein Safe voller Gold, voller Edelsteine und Millionen an Bargeld. Aber wir gebrauchen nichts davon. Wir gebrauchen nichts davon. Und schließlich, weil wir nie den Safe aufgemacht haben, können wir nicht mal mehr unsere Stromrechnung bezahlen, werden verurteilt, ins Gefängnis geworfen und verrotten darin jämmerlich. Wir haben alles, besitzen doch nichts und gehen am Ende elendiglich zugrunde. Das ist die Dramatik für viele, viele Israeliten und leider, liebe Geschwister, für viele, viele Getauften auch heute. Wann auch immer sie getauft wurden, wir wissen, das gibt es auch bei Glaubensgetauften. Die Taufe macht's nicht, der Glaube. Die Zugehörigkeit zum äußeren Bundesvolk rettet nicht, sondern der Glaube wie eines Abrahams. Wer nicht glaubt, wird hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Das betrübt Paulus über alle Maßen. Er sieht, wie seine Volksgenossen im geistlichen Schmalzhafen sitzen. Das ist ja die Aufzählung dieser ganzen Reichtümer, sagt Paulus. Er steht daneben, kann es nicht fassen, kann nur den Kopf schütteln, kann nur sagen, was hat Gott seinem Volk doch Unglaubliches geschenkt. Und trotzdem gehen sie geistlich vor die Hunde. Sie leben nicht aus dem, was sie haben und sind. Das gilt auch für den nächsten Begriff, für die Herrlichkeit, zu der sie berufen sind. Zu welcher Herrlichkeit als Volk Gottes sind sie doch berufen? An seinem Volk Israel will Gott aller Welt zeigen, wie gut es einem Volk geht, wie gesegnet ein Volk ist, in welcher Fülle ein Volk lebt, dessen Gott der Herr ist. Dass diesem seinem Gott und Herrn von ganzem Herzen vertraut und in seinen Ordnungen lebt, das wäre allein schon ein ganzes Predigtthema für sich mal. Es gibt unzählige Stellen im Alten Testament, die das entfalten. Wie Gott für sein Volk sorgt, was Gott an seinem Volk zugedacht hat. Aber auch diese Herrlichkeit geht an ihnen vorbei, denn sie leben nicht mit Gott. Das bekräftigt die nächste Gabe, die sie bekommen haben, in der sie aber nicht leben. Die Bündnisse. Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, hat mit diesem Volk den Bund der Ehe geschlossen. Aber sie leben fortwährend im geistlichen Ehebruch. Sie sind mit dem Allmächtigen verheiratet, aber zusammenleben tun sie mit toten, kraftlosen Götzen. Was für ein Wahnsinn. Und so bleibt auch der nächste große Schatz in diesem Volk ohne positive Wirkung. Ganz im Gegenteil, was ihnen zum Segen gegeben war, wandelt sich zum Fluch für sie, die Gesetzgebung. Großer Reichtum, Gesetzgebung. Der Begriff Gesetz klingt in unseren Ohren oft nach Killer von Lebensfreude. Gesetz, oh je, auch das noch. Und so haben wir heute auch in evangelikalen, frommen Gemeinden ganz massive Bestrebungen, alles, was mit Gesetz und mit Ordnung und mit Norm und Ethik und was weiß ich zu tun hat, mit Gebot, alles über Bord zu schmeißen. Ganz falsch. Die gegenteilige Reaktion ist berechtigt. Ich versuche es an einem Beispiel wieder zu sagen. Stellt euch vor, ihr bekommt ein supermodernes, aber total kompliziertes technisches Gerät geschenkt. Genau so eins habt ihr euch schon immer gewünscht. Ihr könnt es deshalb kaum erwarten, mit fiebrigen Händen das Geschenk auszupacken, aber die Gebrauchsanweisung fehlt. Macht nichts, man kann ja mal probieren, schrauben, drehen, drücken. Aber je länger ihr die verschiedenen Tasten an diesem komplizierten Gerät drückt, umso deutlicher merkt ihr, ihr nehmt es nicht in Betrieb, ihr macht es kaputt. Fehlbedienung. Permanent kommt schon auf dem Display irgendwelche Alarmsignale. Weil die Gebrauchsanweisung fehlt, wisst ihr nicht, wie es geht. Unser Leben ist das Kostbarste, aber zugleich auch das Komplizierteste, das es auf dieser Erde gibt. Aber es soll gelingen und nicht kaputt gemacht werden durch falsche Bedienung. Und deshalb liefert Gott die Gebrauchsanleitung mit. Sein Wort, die Gesetzgebung. Ein Psychiater hat neulich zu mir gesagt, fand ich total interessant, dass er das gesagt hat. Er hat gesagt, in der Bibel steht doch alles drin, was der Mensch zum Leben braucht. Er hat das wahrscheinlich noch nicht mal im engeren geistlichen Sinn gemeint, sondern ganz allgemein. Wenn er in der Psychotherapie und Lebensbegleitung Menschen Rat und Hilfe geben will, dann findet er dazu in der Bibel alle erforderlichen Grundsätze und Maßstäbe bis hin zu ganz praktischen Einzelanweisungen für den Alltag. Die Bibel, Gottes Gesetzgebung, ist die gute Gebrauchsanleitung für ein gelingendes Leben. Ein unvorstellbarer Schatz, das zu kennen und zu haben. Der Begriff Gesetzgebung dürfte aber mindestens noch einen zweiten Aspekt haben. Wer weiß, dass es Gott gibt, der weiß auch, dass er sich mit seinem Leben eines Tages vor Gott verantworten muss. Und voll auf dem Schlauch steht da wer? Wer die Regeln nicht kennt. Ich nehme als Beispiel für unsere Jüngeren mal das Computerspiel. Die Älteren unter euch werden das vielleicht weniger häufig betreiben. Also ganz speziell für unsere Jüngeren, da bekommt ihr in einem Computerspiel vielleicht irgendwelche Bonuspunkte nicht oder verliert gar das ganze Spiel, wenn er die Kampagnenziele nicht kennt. Gibt es bestimmte Definitionen, was muss man erreichen? Dann habt ihr vielleicht 10.000 feindliche Soldaten gekillt, aber ihr hättet nur eine Mine einnehmen müssen. Du hast Gewaltiges geleistet und doch war alles umsonst, weil das Gewaltige das Falsche war. Genauso geht's, lieben Geschwister und liebe Gäste, vielen Menschen im religiösen Bereich. Sie versuchen sich für ihr nächstes Leben ein gutes Karma zu erwerben, geistliche Pluspunkte durch gute Taten zu sammeln, zünden in der Kirche Kerzen an, kommt auch in evangelischen Kirchen, man kann heute fast in jeder evangelischen Stadtkirche auch vorne so einen Kerzenständer an. Ich weiß nicht, ob die auch für Maria und die Heiligen dann angezündet werden, ich weiß es nicht. Oder sie wallfahrten nach Lourdes oder tun alles Mögliche. Alles für die Katz. Wie viel es auch gewesen sein mag. Weil Gott etwas ganz anderes von uns will. Schlichtes Vertrauen. Wer seine Lebensziele erreichen und die geistlichen Bonuspunkte einsammeln will, wer ein von Gott reich beschenktes und gesegnetes Leben führen will, der muss wissen, worauf es ankommt. Der muss wissen, was Gott von ihm erwartet. Der muss wissen, was zählt im Leben mit Gott. Genau das sagt uns Gott in seinem Wort, in der Gesetzgebung. Es ist der Leitfaden für ein gelingendes Leben. Im Alten Testament begegnen wir deshalb häufig höchster Begeisterung über das Gesetz, etwa in den Psalmen. Lest mal Psalm 19, Psalm 119. Ganze Psalmen, ein einziger Lobgesang, ein einziger Jubel über das Gesetz Gottes und dass wir dieses Wort Gottes kennen und haben dürfen. Dass Israel dieses Gesetz hat und kennt, ist sein größter Reichtum gegenüber den Heiden, die das Wort Gottes nicht haben. Denn nur wer Gottes Wort kennt und tut, darin lebt, nur der kann Gottes Segen empfangen. Dann redet Paulus vom Dienst als der Nächstengabe. Das durfte der Tempeldienst sein. Der Tempeldienst dient der Anbetung Gottes und mit seinen Sühnopfern der Erlösung und der Versöhnung mit Gott. Die Verheißungen kommen nachher gleich noch ab den Versen 6, betrachten wir dort, und die Väter, deren die Väter sind. Auch die Väter gehören zu Israel. Die Väter und die Verheißungen gehören ganz eng zusammen, denn den Vätern waren die Verheißungen ja gegeben. Und weil die Israeliten Kinder dieser Väter sind, der Väter Abraham, Isaak und Jakob, deshalb gehören ihnen auch die Verheißungen. Israel ist mit seinen Vätern der Stamm des Volkes Gottes, auch des neutestamentlichen Volkes Gottes. Israel ist auch unser Stamm. Wir sind die Zweige, die in diesen Stamm nachträglich eingepfropft sind, aber der Stamm ist nicht ausgerissen. Der Stamm steht immer noch. Nur wir sind eingepfropft. Die Väter gehören zum Volk Israel. Und Vers 5, auch Christus kommt dem Fleisch nach aus dem Volk Israel, aus diesem Stamm. Der über allem ist Gott, gepriesen in Ewigkeit. Der ewige Gott hat sich entschieden, ins Fleisch zu kommen, Mensch zu werden. Und er kam als Israelit, als Jude zur Welt. Denn Israel ist sein auserwähltes Volk. Aber trotz seiner Erwählung, trotz seiner Berufung, trotz seiner großen Gaben, die Paulus soeben aufgezählt hat, Verse 1 bis 5, ist Israel so furchtbar fern, so furchtbar weit weg von seinem Gott. Damit eben die Frage, ist nun Gottes Wort, sind seine Verheißungen für Israel hinfällig? Damit fängt der Paulus gleich an, Vers 6, nicht aber, als ob Gottes Wort hinfällig geworden wäre. Das ist die bedrängende Frage, die sich vielen stellt. Damit bereitet unser heutiges Gotteswort zugleich auch schon die Predigt für den nächsten Sonntag mit vor. Da werden wir nämlich der Frage nachgehen, wie weit kann unser Fehlverhalten den Segen Gottes für uns und unsere Gemeinde hindern? Knüpft dann direkt dran an. Heute und hier schon konkret, was sind Gottes Verheißungen wert, wenn Israel trotzdem verloren geht? Sind Gottes Verheißungen dann nicht kraftlos geworden? Kann man sich auf Gottes Wort etwa nicht mehr verlassen? Auf diese Frage muss Paulus erstmal klarstellen, wem genau die Verheißung gilt. Wer ist denn überhaupt Israel? Bei diesem Begriff gibt es Verwirrung. Und so stellt Paulus als erstes Vers 9 fest, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Aha. Im Neuen Bund gilt das, wie ich schon gesagt hatte, genauso. Nicht alle, die getauft sind, sind Gemeinde Jesu. Ja, aber erhebt sich da sofort jüdischer Widerspruch. Wir sind doch Abrahams Kinder. Selbstverständlich sind wir Israel. Nein, sagt Paulus. Nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak. Ja, aber, fragen wir nach, glauben denn alle Nachkommen Isaaks? Die heutigen Juden sind doch alle Nachkommen Isaaks. Sind die alle gläubig an Jesus? Wir wissen, leider ist das Gegenteil der Fall. Die meisten glauben bis heute nicht. Und nun fährt Paulus fort, denn nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Wir sehen, auch am Fleisch Isaaks kann es nicht liegen. Könnte man im Moment geschwind meinen beim schnellen Lesen, ist aber falsch. Das zeigt ja schon die nächste geistliche Trennung in der Generation danach, die Paulus jetzt auch anspricht. Sowohl Jakob wie Esau sind dem Fleisch nach aus Isaak. Aber Jakob wird erwählt, Esau wird verworfen. Am Fleisch kann es also auch hier nicht liegen. Ich habe mich gefragt, was ist das Besondere an Isaak, dass er hier so herausragend betont wird? Ich denke, es sagt uns Vers 9, denn dies ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Isaak ist der Sohn der Verheißung. Und deshalb steht Isaak in seiner Person über seine persönliche Bedeutung symbolisch hinaus für die Verheißungen Gottes. Und das ist genau das, worum Paulus hier geht. Alles liegt nicht am Fleisch, sondern alles liegt einzig und allein an der Verheißung. Und dann kommt die spannende nächste Frage, wer aber hat die Verheißung? Der Glaube. Nur der Glaube. Nichts als der Glaube. Das ist dann die Botschaft von Vers 10 und 11. Die redet zwar nicht ausdrücklich vom Glauben, sondern von der Berufung, aber bei der Berufung geht es ja um eine Berufung der Nachfolge aus Glauben. Wer durch Gottes Gnade berufen ist, der kommt zum Glauben und wird damit Kind und Erbe der Verheißung. Und dann sind wir bei der Ausgangsfrage, kann für den Glaubenden Gottes Verheißung jemals hinfallen? So Paulus macht nochmal deutlich, damit der Gedankengang klar ist, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind Kinder Abrahams. Nicht nach dem Fleisch, sondern nach der Verheißung, nach dem Glauben. Zum engeren, zum geistlichen Israel gehört auch nach dem alten Bund nur der Israelit, der glaubt. Und kann für einen Glaubenden, der die Verheißung hat, die Verheißung jemals hinfallen? Niemals. Niemals. Neulich habe ich in einer Andacht gelesen, da wurde deutlich gemacht, Gott will in unserem ganzen Leben letztlich nur eines von uns, glauben. War für mich auch eine wichtige Frage auf viel Leid und Not in unserem Leben. Bewegt uns als Kinder Gottes ja immer wieder, fast tagtäglich, warum muss das jetzt schon wieder sein? Warum kann es Gott mir nicht ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer, ein bisschen schöner machen? Ich glaube, da haben wir eine wichtige Antwort, sicher nicht die einzige, aber eine wichtige Antwort. Wo lernen wir glauben? Wo wird unser Glaube geprüft? Wo wird unser Glaube gestärkt? Wo vertieft sich unser Glaube? Doch eigentlich in Zeiten der Not, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten der Mühsal. Da entscheidet sich's. Glaube und vertraue ich einzig und allein und von ganzem Herzen tief und fest auf den Herrn. Und weil Gott nichts anderes von uns will, im Grunde genommen. Alles andere ist gewissermaßen nur Beiwerk. Aber im letzten Grunde will er nichts anderes von uns, als dass wir in einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu ihm leben. Und niemals, niemals kann ein solches tiefes Vertrauen enttäuscht werden. Und damit schließt sich der Kreis. Kann Gottes Verheißung hinfallen? Sind die vielen ungläubigen Israeliten, die das Ziel nicht erreichen, an deren geistlicher Not Paulus so leidet, sind sie nicht ein Beweis dafür? Nein, sagt Paulus, denn sie waren nur dem Fleisch, nicht aber der Verheißung nach Israel. Da aber, wo Gott geistlich eine Berufung ausgesprochen hat, da kann die Verheißung niemals hinfallen. Denn Gottes Gabe und Berufung können ihn nicht gereuen. Römer 11, 29. Gottes Gabe und Berufung können ihn nicht gereuen. Können nicht. Unmöglich. An diesem Thema werden wir am nächsten Sonntag weitermachen. Gott ist treu. Das sehen wir am Beispiel Israels. Und wenn wir uns zu Gott und zu seinem Wort halten, dann werden wir das ebenfalls erfahren, ganz gewiss. Denn Gottes Verheißung kann nicht hinfallen. Und wir sehen es am Volk Israel bis heute. Wie hat Gott diesem Volk durch die Jahrtausende die Treue gehalten und sammelt es bis heute? Und wir stehen da und staunen. Und es ist uns ein Zeichen, ein Leuchtbild. Wenn Gott mit diesem ungehorsamen Volk Israel so treu umgeht, dann wird er uns gegenüber nicht weniger treu sein. Amen.